Matthias, du hast ein Auto, ne?
Ja, ich habe sogar zwei.
Nein.
Also meine Frau und ich haben zusammen zwei. Und
ach,
eins
so
steht hier gerade vor der Tür beim Sender.
Hm. Ja, was ist das für eins?
Das ist ein Mercedes 190, so ein altes Schätzchen, 36 Jahre alt, von meinem Schwiegervater noch.
Okay, also so aus der Zeit, wo die Autos noch so richtig eckig waren, ne?
Genau.
Könntest du dir denn vorstellen, deinen Oldtimer mal gegen ein E-Auto zu tauschen?
Nee, im Moment eher nicht.
Warum nicht?
Also erstens mag ich mein Auto, zweitens habe ich gar kein Geld für ein E-Auto. Drittens wüsste ich auch nicht, wo ich es laden sollte. Und das alte Schätzchen fährt ja noch. Ich brauche kein neues Auto.
Okay. Also ich fürchte, so wie dir geht es vielen Menschen in Deutschland. Und selbst wenn die dann ein neues Auto kaufen, ist es dann doch eher ein Verbrenner. Fürs Klima ist das alles nicht so gut, wie man mehr E-Autos auf die Straße bringen könnte. Darum geht's deshalb jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Das Neueste zu Klima, Natur und Artenschutz gibt's bei uns in dieser Folge mit Matthias Wurms.
Und Sophie Stiegler. Und mit E-Autos in der Krise.
Ja, wird ja gerade viel von Krise geredet in der Autobranche, vor allem bei Volkswagen. Ein Grund ist, dass VW auf Elektro gesetzt hat, aber die Autos gar nicht so gut weggehen. Du hast dir das mal angeschaut, Sophie. Wie schlimm ist das denn? Meckern die Hersteller da auf hohem Niveau?
Ja, also kommt so ein bisschen drauf an, aus welcher Perspektive man es anguckt. Also Fakt ist, dass sie weniger Autos verkaufen gerade, vor allem weniger E-Autos auf dem wichtigen Markt China, aber auch hier in Deutschland. Also bis August wurden hier 20% weniger E-Autos zugelassen als in den letzten 8 Monaten letztes Jahr. Mhm. Wobei ich sagen muss, also Krise finde ich momentan noch ein großes Wort, weil das heißt jetzt erstmal nur, die Hersteller machen weniger Gewinn. Also keinen Verlust.
Okay. Aber fürs E-Auto in Deutschland klingt das schon nach einer Krise. Die Bundesregierung hat sich doch da eigentlich große Ziele gesetzt.
Ja, also bis 2030 sollen hier mindestens 15 Millionen E-Autos rumfahren in Deutschland. Momentan sind wir da noch ganz schön weit von entfernt, weil es sind 1,5 Millionen.
Und warum ist das so, dass die Leute weniger E-Autos kaufen?
Also ein Faktor ist sicher, dass mehrere 1.000 Euro Zuschuss vom Staat weggefallen sind. Da hat die Bundesregierung ja Ende letzten Jahres innerhalb von wenigen Tagen die Kaufprämie für E-Autos gekillt, weil sie einfach kein Geld mehr dafür hatte. Aber es gibt auch noch eine Menge andere Gründe. Da können wir uns mal ein paar von angucken. Also einer ist, dass vor allem deutsche E-Autos sehr teuer sind.
Jo.
Früher war das mal anders. Da hat VW Werbung damit gemacht, dass sich wirklich jeder so ein Auto leisten kann. Also ein Wagen fürs Volk halt.
Einen Wagen nach unserem Herzen. Einen Volkswagen müsste man haben.
Einen Volkswagen müsste man haben.
Einen richtigen, tüchtigen, wertbeständigen Volkswagen.
Volkswagen, das Auto.
Wow, das waren noch andere Zeiten. Das ist so ein cooler Claim.
Das, das Auto. Reicht, das Auto.
Ich finde es super. Aber ganz ehrlich, elektrisch kann ich mir einen VW gerade nicht leisten. Ich gucke ja mal ab und zu, ne, was die so kosten. Weil ich finde ja manche Autos schon ganz cool. Aber 50.000, 60.000 Euro, die habe ich einfach nicht.
Das ist auch einfach absurd viel Geld, ja. Also
oder?
Es gibt Gegenden in Deutschland, da kriegst du ein ganzes Haus dafür. Ja, also es ist wirklich so, deutsche Autobauer, die bieten kaum günstige Klein- und Mittelklassewagen an.
Ja, sag ich doch. Aber wenn die deutschen E-Autos zu teuer sind, könnten wir ja auch ein anderes kaufen.
Ja, stimmt. Man muss ja kein deutsches Auto kaufen, man könnte ein chinesisches kaufen. Hm? Die produzieren nämlich günstige E-Autos, vor allem kleinere. Die sind allerdings auch so billig, weil der chinesische Staat da eine Menge Geld reinsteckt, weswegen die EU kurz davor ist, Strafzölle zu erheben wegen unerlaubter Subventionen. Also dann würden sie wieder teurer werden.
Ja, aber für die Leute, die eigentlich gerne auf Elektro umstellen wollten, würden, da ist das doch super, wenn die billig sind.
Ja.
Ist doch egal, wo die herkommen.
Ja, also wenn das Ziel ist, hier mehr E-Autos auf die Straße zu holen, dann ist das gut. Es wäre allerdings natürlich auch schön, wenn die deutsche Autoindustrie dann nicht auf der Strecke bleiben würde.
Aber da muss sie halt mitziehen und vielleicht auch einfach mal mehr E-Autos für alle bauen. Aber jetzt ist ja der Preis, zumindest für mich, nicht das einzige Problem. Was könnte man denn noch machen, damit mehr E-Autos gekauft werden bei uns? Ist ja nicht mehr viel Zeit. Ab 2035 sind doch Autos, die mit Benzin oder Diesel fahren, in der EU gar nicht mehr erlaubt. Also sie dürfen zumindest nicht mehr neu zugelassen werden.
Genau, dann dürfen neue Autos kein CO2 mehr ausstoßen beim Fahren. Ja, also die Konzerne haben ein paar Ideen, wie das klappen könnte. Und diese Ideen haben eigentlich fast alle mit Geld zu tun.
Ja, Da fällt mir als erstes ein, man könnte doch die E-Auto-Prämie einfach wieder einführen.
Mhm, könnte man. Oder man könnte eine neue Abwrackprämie einführen, wie es sie schon mal gab. Also wenn man seinen Verbrenner gegen E-Auto ersetzt. Oder der Staat könnte was zur Leasingrate von E-Autos zuschießen. Das macht Frankreich recht erfolgreich. Oder man könnte auch den Strom an den Ladesäulen billiger machen.
Oder also, mehr Ladesäulen bauen.
Ja, könnte man auch. Da ginge sicher noch mehr. Aber da steht Deutschland im EU-Vergleich tatsächlich gar nicht so schlecht da.
Aber das kostet ja auch alles wieder Geld. Also Geld, das die Bundesregierung ja vermutlich immer noch nicht hat und da damals schon nicht dafür ausgeben wollte.
Mhm.
Und was machen wir dann?
Also ich hätte noch einen Vorschlag für eine Maßnahme, die gar nichts kostet.
Ja, erzähl mal.
Also die deutsche Politik könnte einfach klarer kommunizieren, dass es nach allem, was wir bisher wissen und was wir an Technologie haben, keine Alternative zum E-Auto gibt, wenn wir unser Klima stabilisieren wollen. Dazu hat auch der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies von der SPD ein paar Takte gesagt. Der hat großes Interesse am Thema, weil in Niedersachsen die meisten VW-Werke stehen.
Und es geht noch einher mit einer wirklich abenteuerlichen Debatte, ob denn überhaupt die Elektromobilität die Zukunft wäre. Und wenn ich da manche Debatte im politischen Raum erlebe, die ausblendet, wie der Wirkungsgrad ist, die ausblendet, welche Emissionsgrenzen wir erreichen müssen, dann ist das schon erschreckend und führt zu einer erheblichen Verunsicherung der Menschen, die sagen, dann warte ich lieber.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Damit ist da vermutlich die FDP gemeint, oder? Die sagt ja immer, dass man bei dem ganzen Thema Technologie offen sein soll. Die hat doch auch in der EU-Richtlinie das Hintertürchen durchgesetzt, dass Verbrenner auch ab 2035 noch dann okay sind, wenn sie mit E-Fuels fahren.
Genau, aber auch von der Union kommen immer mal wieder solche Aussagen. Und das, obwohl eigentlich alle Fachleute aus der Wissenschaft sagen, E-Fuels sind nicht die Zukunft für Pkw. Da geht einfach viel zu viel Energie verloren, um die herzustellen. Ja, das ist der Wirkungsgrad, von dem er gerade gesprochen hat. Und die E-Fuels, die brauchen wir auch woanders als in Autotanks. Ja? Und trotzdem wird das in der Politik immer wieder rausgekramt, dass Verbrenner ja vielleicht doch irgendwie bleiben können. Aber wenn man das Klima schützen will, dann ist die Antwort, nein, können sie nicht.
Ja, aber das Ganze sorgt leider für maximale Verwirrung, auch bei mir so ein bisschen, weil viele denken, na, das mit dem Elektroauto, das ist alles unsicher, ob das wirklich die Zukunft ist. Vielleicht geht es ja doch noch mit einem Verbrenner.
Ja, und wenn nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Politik klar sagen würde, sorry Leute, am Elektroauto führt kein Weg vorbei, dann würde das vieles leichter machen.
Sophie.
Ja.
Wenn du Lebensmittel einkaufen gehst, sagen wir mal, weil du abends was kochen willst, was ist dir dann am wichtigsten? Worauf achtest du besonders?
Also bei Gemüse gucke ich meistens schon, sieht das irgendwie frisch aus oder so? Sieht das okay aus? Meistens gucke ich schon auch drauf, wo es herkommt. Also jetzt so Tomaten aus Peru. Kann man die bei uns überhaupt kaufen aus Peru? Keine Ahnung. Aber wenn es Tomaten aus Peru gäbe, dann würde ich die nicht kaufen. Dann würde ich einfach sagen, koche ich halt was anderes. Momentan gibt es ja noch gute Tomaten, aber im Winter schmecken die dann eh nach nichts mehr. Dann brauche ich auch keine essen oder kaufen. Und ich gucke schon auch auf den Preis. Der gibt ja oft auch so ein bisschen Hinweis. Ist was gerade saisonal oder gibt es das hier in der Gegend? Dann ist es ja meistens günstiger.
Dann bist du ganz klar bei der Mehrheit in Deutschland. Diese Woche ist der neue Ernährungsreport der Bundesregierung rausgekommen. Im Grunde ist es eine große Umfrage. Und da sagen 99%, ich will, dass es gut schmeckt, so wie du bei den Tomaten. Das ist das Wichtigste. Ja, und ganz viele sagen aber auch, ich will was aus der Region und will was, was gerade Saison hat.
Das halte ich ehrlich gesagt für ein Gerücht.
Was?
Also, dass die alle vor allem drauf gucken, dass der Geschmack wichtig ist. Ich glaube, die wollen einfach nur nicht zugeben, dass ihnen eigentlich der Preis am wichtigsten ist. Also wenn ich im Urlaub irgendwo bin, dann denke ich immer, boah, also sind Lebensmittel billig in Deutschland? Ja. Also im Vergleich zu anderen Ländern.
Das stimmt.
Und manchmal habe ich das Gefühl, bei den meisten Leuten, denen ist nur wichtig, dass die Tomate rot ist und rund. Und dann wird die halt gekauft. Und wie die dann schmeckt, ist am Ende auch egal.
Und was sie in der Umfrage sagen, ist eigentlich auch egal. Ist halt eine Umfrage, da kann ja jeder sagen, was er will. Aber ich habe mir den Ernährungsreport trotzdem mal angeguckt, weil ich wissen wollte, ob wir daraus vielleicht was lernen können für den Klima- und Naturschutz.
Und? Können wir?
Also, wenn ich das doch ein bisschen ernst nehme mit dem guten Geschmack, dann heißt das für mich ja auch, dass Lebensmittel kaufen viel mit Lust zu tun hat. Das heißt, wenn wir klimabewusster essen wollen, dann helfen Vorschriften und Verbote nur bedingt, sondern es muss vor allem Spaß machen.
Das Essen aber, nicht das Kaufen, oder?
Ja, doch vielleicht. Gut, das ist ja die Vorfreude aufs Essen. Ach so. Doch, ich glaube schon auch, dass man mit Spaß dann einkaufen gehen sollen, müsste, damit das funktioniert.
Okay.
Und das hat auch Ernährungsminister Cem Özdemir im Grunde so gesagt, als er den Bericht vorgestellt hat. Den Grünen wurde ja schon oft vorgeworfen, dass sie uns das Fleisch verbieten wollen. Aber Özdemir will das nicht.
Wer seine Schweinshaxen möchte, isst seine Schweinshaxen. Wer lieber Tofu-Burger isst, isst halt Tofu-Burger. Wo ist denn das Problem? Am Ende muss aber jeder für sich selber entscheiden. Also es ist nicht so, dass ich mit dem Löffel am Esstisch sitze und eben dabei helfe.
Also Cem Özdemir will nicht helfen, wir wollen helfen.
Ja.
Gibt der Bericht dann irgendwie Hinweise darauf, wie wir jetzt unsere persönliche Klimabilanz beim Essen verbessern können? Also und der Spaß dann nicht zu kurz kommt. Ja. Also wäre nett.
Ja, also es gibt ein paar, wie gesagt, regionale Produkte wollen tatsächlich ganz viele. Und das heißt ja dann auch kürzere Transportwege, weniger CO2-Ausstoß. Das Wichtigste wäre natürlich, dass wir weniger tierische Sachen essen, weniger Fleisch, Wurst, Milch, Käse, Eier. Dadurch entstehen die meisten Treibhausgase wie CO2 oder Methan. Und 3/4 der Befragten in dem Bericht, die sagen auch, dass sie das wichtig finden.
Naja, erzählen kann man ja viel, aber machen die Leute das dann auch?
Geht so. Also man muss sagen, seit dem ersten Ernährungsreport vor 9 Jahren sind es deutlich weniger Menschen geworden, die regelmäßig Fleisch essen. Aber zuletzt ist der Trend wieder gekippt, vor allem bei den Jüngeren. Von den 14- bis 29-Jährigen, da haben vor einem Jahr nur 17% gesagt, dass sie jeden Tag Fleisch oder Wurst essen. Und jetzt sind es 26%. Und die Zahl der Vegetarier und Veganer, die ist gleich geblieben.
Ach krass, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Woran liegt das, dass manche Leute jetzt wieder mehr Fleisch essen? Also sind gerade andere Sachen wichtiger, so als Klima oder Tierschutz?
Ja, das kann eine Möglichkeit sein. Und eine andere Möglichkeit ist, dass Fleisch einfach immer noch zu billig ist. Es wird nämlich vor allem das billige Fleisch gekauft. Das ist noch so ein Beispiel, wo die Umfrage nicht so ganz zur Wirklichkeit passt. 2/3 sagen nämlich, dass ihnen beim Fleischkauf das Tierwohl besonders wichtig ist. Das sind doppelt so viele wie bei der ersten Umfrage vor 9 Jahren. Aber mit Abstand am meisten gekauft in Deutschland wird die Haltungsform 2. Gibt es ja immer dieses Label auf den Fleischpackungen, wo die Haltungsformen draufstehen. Und 2 ist jetzt nicht so besonders tierfreundlich. Die tierfreundlicheren Haltungsformen 3 und 4, die machen zusammen nur 16% aus bei den Verkäufen. Aber die sind halt auch teurer.
Was könnte man jetzt machen, um das zu ändern? Das wollten wir doch eigentlich rauskriegen. Ne? Also wurde danach auch gefragt, was sollte die Politik machen?
Ja, wurde tatsächlich. Und da sagen fast alle, die Politik soll für bessere Tierhaltungsbedingungen sorgen, auch wenn Fleisch dadurch etwas teurer wird. Und was ich ganz spannend fand, fast alle sagen, in Haushalten und Betrieben sollten weniger Lebensmittel weggeschmissen werden. Und Supermärkte sollten verpflichtet werden, abgelaufene Lebensmittel zu spenden. Und das ist deswegen spannend, weil sich dadurch natürlich wirklich an allem viel sparen ließe, wenn wir weniger wegwerfen würden. An Müll, an Treibhausgasen und auch an Geld.
Also da sind wir auch gefragt, wir sollen nicht so viel einkaufen, also nur das, was wir auch essen können. Mhm. Und dann vielleicht auch nochmal das essen, was eigentlich noch gut ist.
Auch wenn es schon abgelaufen ist, genau. Ja, und tatsächlich sind wir gefragt, du hast recht, weil mehr als die Hälfte der Lebensmittelabfälle in privaten Haushalten entstehen.
Okay, also ich fasse mal zusammen. Die meisten Menschen sagen zwar, dass sie gerne regionale Produkte kaufen und sie wissen auch, dass es fürs Klima besser wäre, weniger Fleisch zu essen. Und sie finden Lebensmittelverschwendung doof. Mhm. Aber gleichzeitig kaufen sie Äpfel aus Neuseeland und essen wieder mehr Fleisch und werfen auch immer noch wahnsinnig viel weg.
Ja.
Vielleicht brauchen wir da doch irgendwie die Politik, oder? Also Cem Özdemir hat ja Anfang des Jahres eine große Ernährungsstrategie der Bundesregierung vorgestellt. Kann er da irgendwie dem was entgegensetzen?
Ja, also ganz ehrlich, ich habe mir diese Ernährungsstrategie jetzt auch nochmal angeguckt, nachdem ich diesen Report gelesen hatte. Und da stehen viele tolle Ziele drin, alles, was wir jetzt angesprochen haben. Aber es stehen kaum konkrete Maßnahmen drin zur Umsetzung. Da heißt es immer nur, es soll, es könnte, die Bundesregierung prüft. Also ob das reicht,
okay,
weiß ich nicht.
Also ich glaube, ich kann für mich sagen, es wird mir wesentlich leichter fallen, auch beim Essen das Klima zu schützen, wenn die Politik so die Rahmenbedingungen dafür schaffen würde. Ne?
Ja.
Also was gut ist für Artenschutz, für die Umwelt und fürs Klima, sollte dann zum Beispiel auch billiger sein.
Ja, finde ich eine gute Idee. Und zu all den Themen, die wir jetzt hier besprochen haben, haben wir auch noch einen Tipp für euch. Den streuen wir jetzt hier mal ein. Es gibt einen spannenden Podcast von NDR Niedersachsen. 63 Hektar heißt der. Und der beschäftigt sich mit allem rund um die Landwirtschaft. Die Lebensmittelverschwendung war da auch schon Thema. Und die Agrarsubventionen oder die Frage, ob Bio eigentlich immer besser ist als konventionelle Landwirtschaft.
Und was noch spannend ist, die eine Host Maya Mockwitz ist selbst Landwirtin. Und der andere, Andreas Kuhlage, ist so ein richtiges Stadtkind. Und dann haben sie oft noch Besuch von anderen Landwirtinnen und Landwirten oder von Schlachtern oder von Menschen, die das Leben auf dem Land mal ausprobiert haben.
Ja, deshalb kriegt ihr bei 63 Hektar wirklich viele Perspektiven und das Ganze alle zwei Wochen mittwochs in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. So, Sophie, jetzt gucken wir mal auf den neuesten Arztbericht.
Oje.
Bei dir alles okay?
Bisschen müde vielleicht, aber ansonsten ist gut.
Also ich frage deshalb, weil die Erde nämlich auch beim Gesundheitscheck war. Das heißt wirklich so, Planetary Health Check. Und der Erde geht's nicht so gut.
Im Gegenteil. Also wenn man sich die Erde so als Menschen, als Patienten vorstellt, dann sind da einige Organe kurz davor, den Geist aufzugeben. Den Check-up haben unter anderem Forschende vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gemacht. Und die sagen, die lebenswichtigen Organe des Erdsystems, die schwächeln.
Und das bedeutet, die Widerstandsfähigkeit der Erde wird kleiner. Und das Risiko, dass wir Kipppunkte überschreiten, hinter denen es dann kein Zurück mehr gibt, die wird größer.
Okay, aber bevor wir jetzt hier weiterreden, erklär doch noch mal kurz, wie dieser Planetary Health Check eigentlich funktioniert.
Die Basics.
2009 hat ein Forschungsteam das Modell der planetaren Grenzen entwickelt. Es wurden 9 Bereiche definiert, die für die Gesundheit der Erde und damit auch für die Menschheit überlebenswichtig sind. Das sind zum Beispiel der Klimawandel, die Biosphäre, also die Vielfalt des Lebens auf der Erde, oder biochemische Kreisläufe. Da geht es vor allem um Phosphor und Stickstoff und Überdüngung. Diese 9 Bereiche werden einzeln betrachtet und es wird untersucht, inwieweit sie noch so funktionieren wie vor 12.000 Jahren, als alles im Gleichgewicht war. Und das mit dem Gleichgewicht erklärt die Klimaphysikerin Lefke Cäsar vom Potsdam-Institut so.
Woher wissen wir eigentlich genau, was gesund ist, was sicher ist? Da gucken wir einfach ein bisschen in die Geschichte zurück des Erdsystems und sagen, na ja, wir wissen, die letzten 12.000 Jahre, das sogenannte Holozän, da waren die Lebensbedingungen relativ stabil. Solange wir innerhalb dieser Holozän-Schwankungen sind, ist das wahrscheinlich ganz gut.
Ja, sind wir aber leider nicht mehr drin. Ne? Nee. Also vor einem Jahr hatten schon 6 von diesen 9 Bereichen ihr gesundes Gleichgewicht verlassen. Und die waren dann in der sogenannten Risikozone, haben wir im Podcast auch erzählt. Mhm. Und da sah es vor allem bei der Erderwärmung schlecht aus und dass eben zu viel Stickstoff in Böden und Gewässer gelangt. Und jetzt wird es aber anscheinend noch bei einer anderen planetaren Grenze kritisch, nämlich bei der Übersäuerung der Ozeane.
Ja, und diese kritische Grenze zu überschreiten, das heißt nicht zwangsläufig, dass sofort katastrophale Veränderungen eintreten. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür, die ist dann deutlich höher. Und es gibt nur noch 2 Bereiche, die die Forschenden weniger kritisch sehen. Das sind die Luftverschmutzung und der Ozonabbau.
Ja, jetzt sind wir schon bei 7 von 9 Werten über der Grenze. Also können vielleicht sagen, unser Patient Erde wird vergiftet, der hat Fieber und jetzt ist er auch noch übersäuert.
Ja, so ungefähr.
Sieht nicht so gut aus. Nee.
Und mir kommt es manchmal ein bisschen so vor, als würden wir zwar Händchen halten und trösten, aber die Krankheiten nicht wirklich bekämpfen.
Naja, aber genau dabei will der Bericht ja eigentlich helfen. Also indem er ganz viele einzelne Studien zusammenfasst, wo man eigentlich sonst gar nicht den Überblick hat. Mhm. Und vor allem, das ist in diesem Jahr neu, indem er das alles ganz leicht verständlich tut.
Das ist gut. Und mir gefällt auch, dass da auch Handlungsoptionen drinstehen. Das eigentliche Ziel ist ja, sagen die Forschenden jedenfalls, Wissenschaft in Handeln zu übersetzen und herauszufinden, was am besten und am schnellsten hilft. Und dafür muss man halt das gesamte System verstehen und wissen, wie alles zusammenhängt.
Ja, ein Ansatz, den Sie nennen, ist zum Beispiel, das Wissen indigener Völker zu nutzen. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen romantisch, aber man könnte sich ja durchaus ein paar Dinge von denen abgucken, die schon seit Jahrtausenden leben und von den Ressourcen leben, ohne sie leer zu machen.
Und da sind wir von Wissenschaft zum Handeln. Die Macher von dem Bericht, die haben auch sogenannte Botschafter, die eben die Politik zum Handeln bewegen sollen. Und einer ist der frühere kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos.
Leute neigen dazu, die Lösung von Problemen auf später zu verschieben. Diesen Luxus haben wir aber nicht mehr. Regierungen und Politiker stehen vor einer entscheidenden Aufgabe. Sie müssen einen Weg einschlagen, der uns zurückführt in einen sicheren Betriebsbereich für Mutter Erde.
Und zwar in den nächsten 5 bis 6 Jahren. Also so lange geben uns die Autorinnen und Autoren von dem Bericht noch, um wirklich gegenzusteuern und zum Beispiel die CO2-Emissionen um die Hälfte zu senken. Das ist echt nicht viel Zeit.
Nee, und das ist echt eine Aufgabe. Und damit das alles niemand vergisst, soll es so einen planetaren Gesundheitscheck jetzt jedes Jahr geben.
Was geht?
Ich habe mal hier meinen kleinen Freund mitgebracht.
Ja. Das ist aber... Oh, das ist so ein kleines Fiepen. Das bestimmt... Ist das ein Igel oder sowas?
Ja. Ich finde es mega süß.
Ja,
unfassbar süß.
Das Geräusch ist schon so süß wie das Tier. Ja.
Ich stelle mir vor, dass er da vielleicht gerade so ein bisschen vor sich hinschnarcht oder so. Ja, also Igel sind gerade noch viel unterwegs. Die fressen sich ihren Winterspeck an. Aber dann kann es nachts für sie in einigen Gärten echt gefährlich werden.
Shocking! Ist das so ein Mähroboter?
Ja, ich könnte jetzt noch so ein Häckselgeräusch einspielen. Nee, machen wir nicht.
Nein.
Aber es ist leider tatsächlich immer noch so, dass viele Igel ganz üble Verletzungen durch diese automatischen Rasenmäher davontragen. Und eine Forscherin, Anne Berger vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung heißt die, die hat vor kurzem fast 400 Schnittverletzungen von Igeln dokumentiert innerhalb von gut einem Jahr. Und das waren nur die Tiere, die in den Igel-Auffangstationen gelandet sind, die eben bei der Studie mitgemacht haben.
Also Igel, die man überhaupt gefunden hat und die es auch erstmal überlebt haben.
Ja. Und am Ende hat es dann die Hälfte der Igel leider doch nicht geschafft.
Ich kann das irgendwie gar nicht glauben. Hat sich das nicht längst rumgesprochen, dass Mähroboter gerade nachts super gefährlich sind für Igel, weil die halt nachts unterwegs sind?
Ja, anscheinend nicht. Ja, also sind auch gefährlich für andere Tiere wie Kröten oder Eidechsen.
Okay, dann müssen wir drüber reden. Warum ist denn das überhaupt so ein Problem? Können die Igel nicht einfach einen Bogen um die Rasenmäher machen? Die hören die doch. Die sind ja nicht gerade leise.
Ja, könnten sie. Machen sie aber nicht. Das hat Anne Berger im WDR gesagt.
Der Igel ist halt in der Evolution, hat er so einen Schutzmechanismus entwickelt, dass wenn Gefahr droht, dann bleibt er stille stehen, rennt nicht davon und stachelt sich also sozusagen zusammen, also rollt sich zusammen zu einer Stachelkugel.
Okay. Das hilft vielleicht gegen große Vögel oder so, aber beim Rasenmäher offenbar nicht. Und die Roboter, die fahren auch nicht einfach mal um die Igel drumherum? Die haben doch so Sensoren.
Also das Team von Anne Berger hat das getestet mit Igelkadavern und rund 20 verschiedenen Mährobotern. Manche haben die Igel sozusagen entdeckt und waren dann eben nicht so gefährlich für die. Andere haben sie nicht entdeckt und ja, sind dann halt drüber gefahren. Ne? Und besonders kleine Igel werden halt oft übersehen von den Mährobotern.
Boah, schlimm. Aber wir sind ja hier bei Was geht? Also, das heißt, es gibt eine Lösung. Wie sieht die denn aus? Keine Mähroboter mehr kaufen?
Nee, also so weit muss man eigentlich gar nicht gehen. Man kann ja auch einfach nachts abschalten. Ist jetzt eigentlich nicht so schwierig.
Stimmt.
Machen aber anscheinend viele Leute dann doch nicht. Und da haben jetzt ein paar Städte schon Nachtfahrverbote für Mähroboter verhängt. Oder sie prüfen zumindest, ob sie das machen können. Düsseldorf und Köln sind da zum Beispiel dabei.
Klingt sehr deutsch, aber wenn es nötig ist.
Ja, ich meine, am Ende kontrolliert wahrscheinlich keiner, ob dieses Nachtfahrverbot dann wirklich eingehalten wird. Aber zumindest so als Nachbar könnte man da drauf verweisen und sagen, ja, Moment mal, ne, ist doch verboten und so, lass das doch. So.
Oder könnte man die Geräte nicht einfach auch so programmieren, dass sie nachts gar nicht mehr fahren können?
Das wäre eine Möglichkeit und das fordern auch einige Tierschützende. Anne Berger und ihre Kollegen, die wollen tatsächlich den Unternehmen helfen, ihre Mähroboter noch sicherer zu machen und arbeiten deswegen an einem Igel-Dummy.
Für dann so Crashtests.
Ja, so kleine Igelpuppen. Genau. Und damit könnte man dann eben am Ende testen, wie gefährlich Mähroboter für Igel und andere Tiere sind und das dann auch ändern.
Ja, hoffen wir, dass da wirklich was geht. So, Sophie, jetzt sind wir fast am Ende für heute. Was nimmst du mit aus der Sendung?
Oh, mir gehen gerade diese Igel-Crashtest-Dummies nicht aus dem Kopf. Und ich denke mir, naja, ne, also manchmal ist es doch eigentlich relativ einfach, oder? Ist doch auch mal ganz schön so als Botschaft.
Ja, eine gute Lösung zu finden.
Ja.
Das stimmt.
Und was bei dir? Was bleibt dir hängen?
Also ich finde schon auffällig, dass dieser Planetary Health Check bei mir mehr Eindruck macht als viele andere Studien, die ich dazu bisher so gehört habe. Einfach, weil ich das bildlicher vor mir habe, so als Gefühl. Also ne, diese Übersetzung, die Erde als Mensch und als Patient und auch dieses Zusammenführen der einzelnen Bereiche. Ich finde das spannend. Ich kann ich nicht sagen, ich bin gespannt auf den nächsten Bericht. Aber vielleicht ist er doch ein bisschen gesünder als der dieses Jahr.
Vielleicht hat er dann ja gute Nachrichten.
Ja.
Nur noch 5 von 9 Grenzen.
Deine Minute Natur.
So, jetzt gehen wir noch nach Schottland. Hörst du das? Da hat gerade die Brunftzeit für Hirsche und für anderes Rotwild angefangen.
Ja, ich glaube, der Hirsch da sagt gerade, ne?
Ja?
Du auch hier?
Oder er sagt, na, wir zwei?
Hm?
Wir sind raus.
Wir sind raus, ja, ja.
Matthias Wurm sagt Tschüss.
Und Sophie Stiegler auch. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.